Elsa von Freytag-Loringhofen. Schon der Name unserer heutigen Protagonistin liest sich wie ein Gedicht. Anfang des 20. Jahrhunderts machte sie sich als Performancekünstlerin, Dadaistin, Dichterin, Exzentrikerin und Stilikone einen Namen. In New York galt sie schon als fester Bestandteil des Stadtbildes, wenn sie mit ihren 5 Straßenhunden an einer goldenen Leine und einem Gips-Dildo wedelnd durch den Central Park stolzierte. Zudem wird sie als Urheberin eines der bekanntesten Kunstwerke der Moderne gehandelt. Ob das stimmt, diskutieren wir heute.
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen. Den Podcast mit Britt und Julia.
Hallo.
Hallo Julia.
Na?
Wie ist es?
Ich freue mich auf die heutige Folge. Ich glaube, es wird dadaistisch, wild und vielleicht auch ein bisschen chaotisch.
Voll. Die ist richtig cool, die Protagonistin, über die wir heute sprechen.
Ja.
Ich habe mich auch an vielen Stellen mit ihr selber verbunden gefühlt. Ich, alte Exzentrikerin.
Ja, ich bin gespannt, mit welchen Persönlichkeitsmerkmalen du dich identifizieren konntest.
Ich packe hier alle Stories heute aus. Damit ihr aber auch ein Gefühl für Elsa von Freytag-Loringhofen bekommt, dachten wir steigen ein mit einem Gedicht von ihr. Einem, wie sagt man, onomatopoetischen? Ist das richtig der Begriff?
Ja, also man könnte auch sagen, es ist ein absolutes Quatschgedicht, aber das ist ja eigentlich auch so typisch für Dada, dass es so wenig Sinn wie möglich machen sollte. Ich werde das jetzt mal vortragen für euch, damit ihr wisst, worum es hier heute geht.
Also lehnt euch jetzt mal ganz entspannt zurück und lauscht einem Gedicht von Elsa von Freytag-Loringhofen, interpretiert von Julia.
Hut, Hut, Juhi, Frrli, Piep. Piep, Schut, 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 Wrumm, Wrumm, Pum, Swish, Sch, 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 Sisch, Sisch, Sch, 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 Lapp, p, lapp, p, lapp, i, 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 i. Ich habe gesehen, du hattest gerade die Augen zu, Britt. Ich hoffe, du hast es genossen. Was hat es denn in dir ausgelöst, dieses Gedicht?
Also ich habe mich hier hinter meinem Mikrofon versteckt, weil ich ein bisschen lachen musste, ehrlich gesagt. Und überhaupt dich nicht zum Lachen bringen wollte, während du es vorgetragen hast. Ich finde es richtig heftig gut vorgetragen von dir. Also du hast frei gesprochen, das fand ich gut und viele Bilder gezeigt. Nee, aber ich hätte das, glaube ich, nicht ohne Lachen hinbekommen. Wo ich mich jetzt frage, ist das die dadaistische Intention, dass man das vielleicht auch ein bisschen lustig findet? Oder ist das einfach die Tatsache, dass ich mich nicht frei machen kann von irgendwelchen Konventionen und das einfach mal so ein Lautgedicht hinnehmen kann?
Letzteres, also, auf jeden Fall. Du bist gefangen in deinen gesellschaftlichen Zwängen, in der wie nennt man diese?
Zwangsjacke?
Zwangsjacke. Des Staates. Nein, keine Ahnung. Also, ja, ich glaube, das war ja auch das, was Dada eigentlich bezwecken wollte in allen Formen, also in Gedichten, in Kunst, in was auch immer gemacht wurde, vorgetragen wurde, demonstriert wurde, war ja eigentlich Verwirrung und irgendwie auch so vielleicht so ein bisschen Ablehnung, weil man sich denkt, so, what the fuck? Also es sollte ja irgendwie nicht schön sein oder. Also so im Vergleich zu den Künsten, die es vorher gab oder zu den Kunstrichtungen, es sollte irgendwie nicht gefällig sein, sondern es sollte stören, so wie so ein Störer und auch keinen Sinn machen. Und ich würde sagen, das hat dieses Gedicht perfekt erfüllt.
Also mich hat es auf jeden Fall was fühlen lassen, was ja heute auf jeden Fall ein Maßstab auch für Kunst ist. Also
Scham.
Ich fand es irgendwie einfach lustig, aber es hat irgendwie, weiß nicht, also es erzeugt ja auch eine Spannung und es sind ja irgendwie auch verschiedene Themen, die dann durch die Geräusche hervorkommen. Also so Hut, Hut ist ja irgendwie, ich weiß nicht, erinnert an so ein Eulengeräusch oder so und dann später, wenn es zu diesem I übergeht. Also irgendwie, ich finde schon, dass das eher auch Emotionen ja vermitteln kann. Es kommt auch eher ultra viel drauf an, wie man es vorträgt. Aber das ist ja auch so ein Thema der modernen Kunst. Was kann überhaupt Kunst sein? Wer bestimmt das? Und was sind die Grenzen der Kunst? Gibt es überhaupt Grenzen? Und ich glaube, da ist so ein Gedicht ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es vielleicht gar keine Grenzen gibt.
Ja, absolut. Und damit sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin in unserem heutigen Thema, denn darum wird es ja sehr viel gehen, so wo ist die Grenze, was ist irgendwie vielleicht normal oder künstlerischer Ausdruck und was ist einfach nur exzentrisch oder vielleicht auch ein bisschen Gaga. Es ist ja auch, es hat ja auch einen Grund, dass Dada, also die Kunstrichtung, so heißt. Das sollte ja wirklich auch daran erinnern, so, also es sollte ein Quatschwort sein, aber ich finde, es erinnert eben auch immer so ein bisschen an so einen, ja, irgendwie einfach was Verrücktes. Und Elsa von Freytag-Loringhoffen war, wenn man so will, die Prototyp-Dadaistin. Also ich finde, sie erfüllt diese Rolle perfekt. Ich glaube, sie war von Natur aus schon absolute Freigeist-Querdenkerin.
Ja, Querdenker.
Im besten Sinne dieses Wortes, nicht in dem zeitgenössischen Sinn dieses Wortes. Also einfach, dass sie total anders war als alle Leute um sie herum und dass sie da richtig drin aufgegangen ist in dieser Bewegung.
Okay, also ich glaube, sie kann ein gutes Vorbild sein, gerade für Leute, die Anxiety haben, kann ich da sprechen, dass man sich einfach mal von Konventionen frei macht und sagt, to be cringe is to be cool. Das ist ja auch mein Motto gewesen des letzten Jahres. Genau, denn das hat Elsa von Freytag-Loringhoffen gelebt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal ganz vorne bei ihrer Geschichte an.
Die Geschichte beginnt im Jahre 1874 in Swinemünde. Das ist interessanterweise heute ja Polen. Damals war es aber noch Deutschland. Also es ist, man könnte sagen, dass es eine deutsche Künstlerin ist, Elsa von Freytag-Loringhoffen. So, sie wird geboren als Else Hildegard Plötz. Klingt ein bisschen weniger lyrisch als ihr späterer Name. Und ist das älteste von drei Kindern. Und ihre Familie ist relativ wohlhabend. Ich habe das Gefühl, das wiederholt sich einfach. Bei allen Frauen, über die wir sprechen, sagen wir am Anfang, ja, und sie wuchs in guten Verhältnissen auf und hatte eine tolle Ausbildung und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch irgendwie der Schlüssel zu einer erfolgreichen Karriere, dass man, was man halt mitbekommt, ja, an Privilegien. Absolut. Allerdings ist so das Verhältnis zu ihren Eltern so ein bisschen gespalten. Also das Verhältnis zu ihrer Mutter ist sehr gut. Die stirbt aber als Elsa, ich glaube, 19 Jahre alt ist, an Krebs. Und umso schlechter ist ihr Verhältnis zu ihrem Vater. Und das verschlechtert sich auch nochmal durch den Tod ihrer Mutter. Also sie gibt ihm die Schuld daran. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grundstock dafür, dass sie später so super kritisch gegenüber so patriarchalen Strukturen oder Männern eingestimmt ist, dass sie so eine extrem schlechte Beziehung zu ihrem Vater hat oder hatte.
Ich habe einen Brief von ihr gefunden, den sie an eine Freundin geschrieben hat über die Situation im Elternhaus nach dem Tod ihrer Mutter. Und ich fand, ich lese das gleich mal vor, weil ich fand es so krass, weil das kann man auch total noch auf heutige Situationen übertragen, finde ich, als reflektiertes Kind von so Boomer-Eltern, die eben halt oft nicht reflektiert sind und mit so einem Schweigen ihrer eigenen Eltern aufgewachsen sind. Und das findet man schon in diesem über 100 Jahre alten Brief. Also ich konnte mich da total identifizieren. Sie schreibt an ihre Freundin. Ich verließ das Haus meines Vaters, seinen Schutz, die finanzielle Sicherheit. Jetzt bin ich wieder zurück in seinem Haus, mit Füßen getreten, verspottet, in den Fängen meines Vaters. Meine Mutter starb an deutscher Unerschütterlichkeit, dieser Sturheit des Geistes, die zu schlimmster Tyrannei werden kann, wenn sie Macht bekommt. Sie sind bereit, dir den Schädel einzuschlagen, nur weil du eigene Gedanken hast. Ja, Freundin, und so wird mir der Schädel von ganz Deutschland eingeschlagen, genauso wie es bei meiner Mutter war, bei ihr durch ihren Ehemann. Sie gab ihrem Ehemann die Schuld hierfür, wenn er doch selbst nur ein Opfer der Schande dieser Nation war und dadurch selber andere aufgrund seiner privilegierten Möglichkeiten zum Opfer machte.
Okay, also angespanntes Verhältnis ist noch gelinde gesagt für diese Beziehung. Ja, interessant. Ja, es führte auch dazu, dass Elsa auch selbst psychologische Hilfe in Anspruch genommen hat, also sich helfen hat lassen, weil ihr emotionaler Zustand eben sehr aufgewühlt war in dieser Zeit. Und sobald sie kann eigentlich, geht sie weg, hat sie ja auch schon in dem Brief gesagt. Also sie geht in den 1890er Jahren nach Berlin, sie studiert da Kunst und Schauspielerei und hält sich so in diesen typischen Bohem-Kreisen um 1900 in Berlin auf. Sie ist auch als Aktmodell tätig, sie lebt sehr unkonventionell, könnte man sagen. Und ja, es führt so das Wilde, das ist, glaube ich, immer noch so, wenn du nach Berlin gehst.
Berlin in den 1920ern ist auch sehr bekannt für diese sehr bunte und auch teilweise sehr queere Szene, die es gab. Und dass Berlin vielleicht auch ein bisschen offener war als andere Teile des Landes zu der Zeit. Und sie selber hat auch gesagt, als sie nach Berlin ging, jetzt lernte ich, was es heißt zu leben. Jede Nacht ein anderer Mann. Also sie hat sich ja wirklich ja, komplett von so Konventionen entfernt und hat eben als dieses Nacktmodell in so einer Varieté-Show gearbeitet. Also sie war sollte eine antike Statue darstellen. Das heißt, sie stand eigentlich nackt den ganzen Abend nur so rum und hat dabei dann halt nette Männer kennengelernt und hat sich eine gute Zeit gemacht.
Sie hat sogar einmal ganz kurz geheiratet und ich war richtig schock, dass sie verheiratet war. Also es war wirklich eine sehr kurze Ehe mit August Endell. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Nee.
Also ich bin großer Fan tatsächlich und wer in Berlin lebt, kennt ihn vielleicht auch. Es war ein Jugendstil-Architekt, der unter anderem verantwortlich ist dafür, wie die Hackeschen Höfe aussehen. Aha. Also diese schönen Jugendstil-Fassaden in den Hackeschen Höfen, schaut es euch gerne mal an. Oder das Hotel am Steinplatz in Charlottenburg, das ist direkt da bei der UdK.
Oh, das ist doch das, was dafür gesorgt hat, dass es keine Nachtsperre gibt beim Ausgehen in Berlin nach der Nachkriegszeit. Das ist jetzt spontaner Funfact. Aber weil irgendwie im Osten gab es keine Ausgangssperre, als die Mauer stand. Und dann hat das Hotel am Steinplatz, der Betreiber hat dann gesagt, das kann doch nicht sein hier im Westen, dass wir irgendwie um 2 Uhr die Kneipen und Clubs zu machen müssen. Und im Osten dürfen die, wie sie lustig sind, feiern. Und dann haben die, ich glaube, amerikanischen Besatzer waren es hier in Charlottenburg, gesagt, okay, ja gut, dann machen wir es so. Dann hat jetzt auch West-Berlin keine Ausgangssperre mehr. Und es gibt es ja in manchen Städten, in denen ich gewohnt habe, zum Beispiel in Dortmund, war, glaube ich, immer um 5 Uhr Schluss. Also da mussten die Clubs zumachen. Und in Berlin kannst du ja im Berghain tagelang durchfeiern oder auch in anderen Clubs. Das haben wir dem Hotel am Steinplatz zu verdanken.
Mega, also quasi auch den Späti haben wir dann ja theoretisch auch dem Hotel am Steinplatz zu verdanken. Weil es gibt wirklich wenige Städte, in denen der Späti so richtig etabliert ist, so irgendwie, also so wie in Berlin sowieso nicht. Aber für uns ist das so normal. Und wenn man dann irgendwie mal in einer anderen Stadt ist, in Bremen
gab's das nicht.
Zum Beispiel, und dann ist man so, ach komm, lass noch schnell zum Späti und was holen. Und dann sind alle so, was für ein Späti?
Was soll das sein? Also in Dortmund natürlich das Bütchen.
Ja.
Da gibt es auch Bütchenkultur, aber ist selten eigentlich, dass man das hat.
Ja. Ja gut, also kurzer Schlenker. Genau, also sie ist eben ganz kurz mit besagtem Architekten August Endell verheiratet. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen wolltest.
Nee, ich hatte nur mitbekommen, dass die Ehe wohl aus sexuellen und finanziellen Gründen nicht so toll war zwischen den beiden und sie deswegen öfter so Ausraster hatte und tatsächlich dann auch in einem Sanatorium wegen Hysterie behandelt wurde.
Aber finanzielle und sexuelle Gründe waren schlecht. Was waren denn eigentlich die Gründe für diese Ehe?
Haben die sich gut verstanden sonst? Also menschlich, zwischenmenschlich. Ja, gut, okay. Also das ist ja auch noch ein wichtiger Part in der Beziehung, Julia.
Ich war gerade so, okay.
Hä, was kann das sein?
Ja gut, weiter im Text. Ja, das stimmt. Und sie hat tatsächlich dann auch eine Affäre, die dann später in eine Beziehung mündet mit einem Schriftsteller, Felix Paul Greve heißt er. Und das etabliert sich dann so doll und es läuft so gut, wahrscheinlich finanziell und sexuell, läuft es ein bisschen besser, dass sie mit ihm durchbrennt, 1903, nach Palermo. Also sagt so, ich packe jetzt meine Koffer und ich bin ja eigentlich jetzt noch in dieser Ehe, aber egal. Und packen die Koffer und ziehen nach Palermo, was auch zu der Zeit noch mal ein bisschen was anderes ist, als heute so ein EasyJet-Flugzeug zu boarden und zu sagen, ja, lass mal fliegen. Das ist ja schon eine sehr weit und anstrengende Reise nach Süditalien.
Aber wieso, weißt du, warum sie nach Palermo gegangen sind? Sie hätten ja auch in Berlin bleiben können oder war es dann, weil sie ihrem Mann irgendwie entkommen wollten?
Auch, aber dieser Felix Paul Greve, das war auch ein ziemlich schlimmer Finger, der hat irgendwie zahlreiche Schulden, der war sogar mal ein Jahr in Haft gewesen, weil er einem bekannten Homosexuellen irgendwie Geld geschuldet hatte und der hatte ihn dann irgendwie angezeigt und glaube ich auch auf eine angebliche homosexuelle Beziehung hingewiesen.
Mhm. Achso, und das war auch und offiziell das, strafbar zu der Zeit?
Ich glaube, das war 1901 noch.
Okay.
Auf jeden Fall hat das dann sozusagen in die Karten gespielt und dann ist er eben ein Jahr in Haft gewesen und so. Also ich glaube, der wollte sowieso sich ein neues Leben aufbauen.
Okay.
Und ja, dann haben sie gesagt, gehen wir erst nach Italien. Die haben dann ein paar Jahre später geheiratet und dann sind sie auch noch in die USA gegangen. Also das war irgendwie auch so ein bisschen so ein Hans Dampf in allen Gassen. Aber ich glaube, das hat auch gut zu Elsa gepasst. Ich nenne sie jetzt immer Elsa, weil ich diesen Namen so unendlich lang finde.
Ja.
Aber also ich glaube, das war schon auch ihr Ding, so dieses Weltenbummlerische und unterschiedliche Orte kennenzulernen, Kontinente zu bereisen. Und ich glaube, das war einfach super aufregend. Und sie wollte einfach dieser totalen Langeweile entkommen, die sie als Kind und Jugendliche erlebt hatte und wollte einfach was erleben.
Wobei ich es dann lustig finde, weil ich hatte gelesen, dass sie in die USA ausgewandert sind, weil Greve da eine Farm gründen wollte in Kentucky. Das klingt für mich jetzt nicht unbedingt so nach dem schillernden Leben. Aber sie ist ja erstmal mitgegangen. Also
Er wollte eine Farm gründen, das stimmt, in Kentucky und interessanterweise sind sie unter falschem Namen in die USA gegangen, weil Greve sich mal wieder was ausgedacht hatte, der Teufelskerl. Der hatte kurz vorher, als sie noch in Italien waren, seinen Suizid vorgetäuscht, um mal wieder seinem Schuldenberg zu entkommen, weil er wieder anscheinend sich irgendwie strafbar gemacht hat und gedacht hat, so, das mit dem Knast habe ich jetzt schon hinter mir, was machen wir denn jetzt? Und dann hat er gesagt, dann wähle ich mal diese Option. Und da sind wir auch schon bei meiner allerersten Kategorie für heute.
Dinge, für die ich gerne den Credit klauen würde.
Das mag dir jetzt wahrscheinlich ein bisschen unkonventionell vorkommen, aber ich würde gerne die Idee dafür klauen, den eigenen Tod vorzutäuschen. Hot Take.
Okay, von wem klaust du die denn? Konntest du das zurückführen, wer das erstmalig getan hat?
Nein, aber es gibt ein ganz berühmtes popkulturelles Beispiel, nämlich James Bond. Ich weiß nicht, ob du den Film Man lebt nur zweimal oder You Only Live Twice kennst. Nee. Das ist auch das erste Mal, dass ich mit dieser Idee überhaupt konfrontiert wurde und ich war schock. Also als ich das als kleines Mädchen das erste Mal gesehen habe, dachte ich halt wirklich, also es ist so, dass es fängt quasi damit an, dass er erschossen wird und dann wird er auf See bestattet und die Leiche wird so vom Boot gekippt und das sinkt dann so unter Wasser und man ist halt wirklich so, ja okay, der ist tot. Und dann ist es einfach so mindblowing, dass er dann plötzlich irgendwie sich da so rauspellt in einem Taucheranzug und dann so wegtaucht.
Also, so Houdini-mäßig.
Ja genau, okay. Das ist Sean Connery in der Rolle und das hat mich, also ich weiß noch, dass mich das total fasziniert hat und ich finde es einfach irgendwie auch the easy way out. Also du bist total vorbelastet natürlich, vor allem wenn du James Bond bist, hast irgendwie eine Menge Leute auf dem Gewissen.
Der hat viel im Kerbholz.
Exakt. Und damit kannst du natürlich den absoluten Neustart. Und der konnte dann eben damit eine Zeit lang super unbeschadet ermitteln, weil halt alle dachten, ja, der ist tot. Ich glaube, das passiert auch tatsächlich häufiger mal in den James Bond Filmen, dass die so sagen, ja, tot. Ich glaube, bei M ist es auch mal so und so, weil dann halt alle denken, ja, okay, da ist jetzt halt vorbei und dann hast du so ein mega Comeback und ich denke mir halt auch, das könnte in vielen Situationen so praktisch sein.
Ich frage mich dann halt immer, also das größte Dilemma ist ja dann, wenn du tot bist, erstmal, dass du kein Anrecht mehr auf dein Geld und so hast. Also du kannst ja nicht einfach, musst das Konto wahrscheinlich vorher leerräumen und das mitnehmen, wenn du den, also wie machst du denn dann weiter? Ich glaube, ich habe zu viel Anxiety. Mich würde es die ganze Zeit stressen, dass irgendjemand mich dann doch erkennt.
Also das ist halt dann der Vorteil, wenn du so um 1900 oder sowas lebst, so wie Greve und Elsa, dass die dann einfach auf einen komplett anderen Kontinent gehen. Und da, es gibt ja auch kein Internet. Du kannst jetzt niemanden googeln und oder irgendwie, weiß ich nicht. Also da bist du halt wirklich ein neuer Mensch. Das ist ja wirklich wie in einer anderen Welt dann plötzlich zu sein. Da kennt dich kein Schwein. Und dann kannst du da irgendwie mit neuem Namen, ja, weiß nicht, fake
durch
it till you make it.
Du kannst Farmer in Kentucky sein.
Ja.
Und wenn du jetzt deinen Tod vortäuschen würdest und ein neues Leben anfangen würdest, würdest du dann alles komplett anders machen? Was würdest du dann machen?
Vielleicht, aber dazu kann ich jetzt natürlich aus den obvious reasons nicht sagen.
Okay.
Ich würde das natürlich auch nie machen.
Okay, Julia, wenn du Hilfe brauchst, hast du irgendwo Schulden, dann bitte gib mir ein Zeichen.
Aber das ist halt auch, wenn man das halt einmal gesagt hat und dann wirklich stirbt, dann würden jetzt alle Menschen glauben, dass ich halt einfach meine Drohung wahrgemacht habe und irgendwo einfach richtig schön neues Leben auf Bali oder sowas angefangen habe.
Mit so einer
habe.
Kokosnuss am Strand liegend einfach.
Und das ist ja eigentlich auch eine voll schöne Vorstellung, dass jemand halt gar nicht wirklich tot ist, sondern dass man sich denkt, ach ja, der macht sich jetzt einen schönen Lebensabend irgendwo.
Aber findest du die Vorstellung wirklich schön? Weil man kommt sich auch voll verarscht vor. Also man kommt sich doch voll betrogen vor, wenn dann irgendwie jemand, den du kennst, wo du denkst, du trauerst halt die ganze Zeit und denkst, die Person ist gestorben, so, bist voll traumatisiert und die chillt einfach irgendwo am Strand. Also ich sehe es eher andersrum, ich find's fies.
Du würdest sagen, ist das eigentlich ein Credit, more like Shredded?
Ja.
Okay.
Also ich habe eher was mich viel fasziniert hat in meinem Leben, ist das Gegenteil, nämlich dieses Phänomen, von dem man oft gelesen hat, dass Menschen aus Versehen lebendig begraben werden, die noch gar nicht tot sind, weil die nur irgendwie.
Deswegen hat man die doch auch mit so einer Glocke begraben. Ja. Und dann konnten die daran ziehen und dann hat das noch geklingelt oder so, weil das häufiger vorgekommen ist wohl, dass jemand dann irgendwie im Koma lag und die das medizinisch noch nicht feststellen konnten, begraben und dann sind die wieder aufgewacht. Das ist so ein Ammenmärchen. Ja, also es gab es schon,
aber... Das gab es, ne? Also es ist wirklich, da denke ich oft drüber nach. Also das ist eine ganz furchtbare Vorstellung. Ich meine, kannst du dann halt auch nutzen, theoretisch? Ja gut, du musst ja rauskommen alleine, ne? Also dann bringt, okay, dich muss ja jemand retten, wenn du schon eingebuddelt bist. Das heißt, da kannst du nicht deinen Tod vortäuschen und dann schnell abhauen, weil du bist auf andere Leute Hilfe angewiesen. Okay, gut. Also du, ja gut, du bist vielleicht auch einfach ein bisschen die Extrovertiertere von uns beiden, die sowas halt gerne mal durchziehen würde. Ich denke mir so, ich mache hier mein Ding, ich bleib hier. Okay, aber das heißt, ich weiß jetzt, falls wir irgendwann mal alt und tatterig sind und noch unseren Podcast machen mit 95 und du trittst dann irgendwann ab, dann denke ich einfach, okay, jetzt hat sie es endlich durchgezogen, die Gute ist gar nicht gestorben, die sitzt am Strand.
Wurde aber auch höchst Zeit, dass sie jetzt endlich mal
ihren großen Traum erfüllen konnte. Ja,
genau. Schön, oder? Ich finde es eine schöne, süße Vorstellung irgendwie. Naja. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Elsa auch Opfer wird von ihrem sehr umtriebigen Ehemann. Und so kommt es dann letztendlich auch. Greve packt sein Zeug und verschwindet spurlos. Und seine Spur verläuft sich. Und also ich zumindest habe dann einfach nichts mehr von ihm mitbekommen, wo der dann hin ist, ob er seinen Namen geändert hat, ob er wieder irgendwie seinen Suizid vorgetäuscht hat. Also er verlässt sie sang- und klanglos.
Ja, vor allem packt er nicht nur sein Zeug, sondern auch das gemeinsame Geld. Also das ist ja dann...
Also auch ihr Zeug.
Das. Ja, also sie steht alleine in Kentucky ohne Geld und ohne Ehemann.
Ohne Strumpf und ohne Schuh.
Genau. Liebe Elsa, das warst du.
Aber sie schafft es tatsächlich, oder was heißt sie schafft es? Sie beschließt, nach New York City zu gehen und da auch ein neues Leben anzufangen. Und so und endlich in den Kreisen aufgenommen zu werden, in denen sie eigentlich landen wollte, nämlich nicht im Kreise der Kühe und Pferde auf der Ranch, sondern in der Künstlerszene von New York City.
Oh, ich liebe das aber richtig, dass immer, wenn gerade so ein Tiefpunkt ist, dann denkt sie sich so, fuck it, ja, dann gehe ich jetzt in die nächstgrößere Metropole, wo richtig geiler Scheiß abgeht und dann sneak ich mich da jetzt in die High Society rein und mache mir eine gute Zeit.
Ja, da lernt sie tatsächlich dann auch ihren nächsten Ehemann kennen, nämlich den Baron Leo von Freytag-Loringhofen und heiratet ihn. Und so kommt es auch, dass sie zur Baroness wird und diesen wunderschönen Namen bekommt.
Und der war ja 11 Jahre jünger als sie. Sie hat sich wohl beim Standesamt auf dem Papier auch selber 11 Jahre jünger gemacht, damit die gleich alt sind. Weiß ich nicht, kann man mal machen, kann den Move. Und es gibt noch diesen, ich weiß nicht, ob das wirklich so war oder ob das so eine Legendenbildung ist, aber oft, als sie gemeinsam zum Standesamt gegangen sind, hat sie wohl auf der Straße einen Eisenring gefunden, den sie dann als Ehering auch genutzt hat und den sie als Kunstobjekt erklärt hat und hat gesagt, das ist ab jetzt mein Ehering. Das wird nochmal relevant, dass sie einfach einen Gegenstand aufnimmt und zum Kunstobjekt erklärt, denn das ist die Krux des Readymades, was später noch unseren Credit-Diebstahl das zentrale Thema da sein wird.
Genau, genau. Nur ganz kurz, also diese Ehe ist ja auch nicht wirklich von langer Dauer. Ich weiß gar nicht genau, wann das passiert ist, aber ihr Mann ist später in Kriegsgefangenschaft in Deutschland, also im Ersten Weltkrieg.
Genau, ab 1914 habe ich sogar schon gelesen. Kann er so früh schon in Kriegsgefangenschaft gewesen sein? Ja.
Ja.
Wenn er früh dran war. Okay, genau. Also das heißt, die waren maximal ein Jahr zusammen in New York.
Wenn genau. Und begeht dort wiederum dann Suizid. Dieses Mal nicht vorgetäuscht, sondern echt. So, zumindest soweit ich weiß. Und das bedeutet, dass sie eben auch diese Ehe auch nicht lange hält. Aber ihren Namen behält sie bis an ihr Lebensende. Also den benutzt sie weiterhin. Und das ist ja auch cool. Einfach eine fucking Baroness zu sein.
Genau, also nicht nur den Namen von Freytag-Loringhofen, sondern eben auch diesen Titel der Baroness. Und sie ist danach dann ja eigentlich in den Kunstkreisen und in den elitären Kreisen New Yorks auch als die Baroness nur bekannt. Lässig, ey.
Super lässig. Und sie erfüllt diese Aufgabe auch mit Leichtigkeit. Also sie geht ein und aus in den wichtigen New Yorker Salons, zum Beispiel von dem Ehepaar Ahrensberg. Das ist so der Place to be, was heute das Soho-Haus ist.
Damals das Wohnzimmer der Ahrensbergs.
Ja, also die waren irgendwie so ein super In-Couple irgendwie, ne?
Ich habe mich ein bisschen in die eingelesen, weil ich dieses ganze Konzept des Salons, was ja auch so sehr 1920er Jahre ist, gab es auch schon vorher, aber ich habe das Gefühl, das gibt es nicht mehr so richtig. Also im Endeffekt war das so ein Thing, dass in der Regel wohlhabende Leute in regelmäßigen Abständen so die schillernden Stars und Sternchen auf der Kunstwelt, also KünstlerInnen, BildhauerInnen, AutorInnen, DichterInnen, MusikerInnen eingeladen haben. Und dann gab es immer Drinks und Häppchen. Und man hat über intellektuelle Themen diskutiert oder dann künstlerische Themen und so weiter.
Das waren eigentlich so die frühen so Network-Partys. Das gab es eigentlich schon, also das kommt so aus den Pariser Salons aus dem 18. Jahrhundert. Und da war es eben auch noch so, dass so Politiker und irgendwie wichtige Philosophen, ich gender jetzt mit Absicht nicht, eingeladen waren und sich so, die konnten dann halt Freundschaften knüpfen mit den KünstlerInnen ihrer Stadt. Und das ist eben so ein total frühes Network-Event, was eben reiche Leute mit großen Wohnungen ausgerichtet haben und man sich dann eben wirklich im Salon getroffen hat und da bewirtet wurde. Und
es klingt halt viel cooler als Networking-Event erstmal, ja, Salon. Ja. Und man stellt sich dann halt auch so ein 20er-Jahre-New Yorker-Apartment, so ein Jugendstil oder Art Deko-Apartment, jemand sitzt da am Klavier irgendwie und spielt einen fetzigen Tune. Es gibt kleine Hors d'oeuvres. Und dann sind da, würden natürlich auch gerne immer so schillernde Personen oder exzentrische Personen eingeladen, die auch so ein bisschen Unterhaltungsthema natürlich dann allein durch ihr Aussehen geben, damit das spannend wurde. Und dieser Walter Konrad Arensberg war Sammler und auch Mäzen von Marcel Duchamp, unserer heutigen Copycat.
Eventuell.
Oder auch nicht, das diskutieren wir ja später. Der auch die größte Sammlung seiner Werke eigentlich geschaffen hat oder die meisten Werke angekauft hat. Und was an diesem Walter Konrad Arensberg noch, fand ich super faszinierend, also der ist Erbe eines Stahlindustriellen aus Pittsburgh, also der hatte ordentlich Geld und konnte sich so ein bisschen seinen Leidenschaften einfach hingeben. Und eine davon war die Kryptoanalyse. Und zwar ist es die Wissenschaft, in Anführungszeichen, davon verdeckte Codes, Zeichen und Geheimnachrichten in Texten zu entdecken.
Oh, das
also
ist sehr cool.
Pseudowissenschaftlich auch.
Und aber hat, cool.
Ja, irgendwie schon. Also erstmal denkt man so, geil, das ist so Detektivarbeit, man denkt ja an Da Vinci Code und sowas. Aber er hat zum Beispiel, also er hat zwei Bücher rausgebracht, eins über die Kryptogramme von Dantes Göttlicher Komödie, also hat sich diesen italienischen spätmittelalterlichen Text gegriffen und hat dann Anagramme im Text gesucht. Also Anagramme waren sein Leitthema, das ist ja, kennen wir alle aus Harry Potter von hier Tom Marvolo Riddle, ich bin Voldemort. Also man ordnet Buchstaben in einem Wort neu an, um eine versteckte Bedeutung zu finden. Und das Gleiche hat er auch mit Shakespeares Texten gemacht und hat immer versucht nachzuweisen, dass die eigentlich von Francis Bacon geschrieben wurden. Und er hat dann die kompletten Texte als Anagramme quasi neu verfasst. Also er hat einfach komplett neue Texte geschrieben und ist dadurch dann auf versteckte Bedeutung gekommen. Dass das alles seine eigene Interpretation war und nicht irgendeine Wissenschaft, wurde natürlich auch alles widerlegt. Aber hey, geiler Job!
Ja,
das ist voll der Detektivberuf.
Job in Anführungszeichen.
Ja, also er hat halt viel Geld und konnte das als Job machen. Aber
ja, der wurde vermutlich nicht dafür bezahlt, sondern Hobby. Der hatte einfach, das ist einfach so was Typisches, wenn du wirklich viel Geld hast und Langeweile, dass du dann sowas machst. Aber natürlich ist es cool, wenn du KünstlerInnen unterstützt und die irgendwie bei dir dann so einlädst und dass du eben sammelst, also Marcel Duchamp, so ein aufstrebender Künstler, den er irgendwie unterstützt hat. Dann sind da auch andere Künstler ein- und ausgegangen, eben Elsa, logischerweise, die auch ja, versucht hat, Fuß zu fassen in New York, Man Ray, ein ganz bekannter amerikanischer Künstler. Also das war wirklich so wie der Schmelztiegel der New Yorker Bohème. Ja, Elsa ist dann natürlich, also ein bunter Hund, sage ich mal. Die versucht wirklich aufzufallen mit ihren Outfits. Die kleidet sich, die behängt sich mit so Alltagsgegenständen. Also das Alltagsobjekt, das spielt hier heute eine sehr große Rolle. Das werden wir auch gleich nochmal hören. Aber sie hat wirklich, es gibt fantastische Fotografien von ihr mit so Anzügen, die sie selbst designt hat, bemalt hat, beklebt hat. Sie hängt sich halt irgendwelche Löffel oder Tassen oder Schlüssel an ihren Körper und das klimpert und klappert, wenn sie damit durch die Gegend läuft. Also sie ist die perfekte Exzentrikerin eigentlich.
Also ich fasse mal kurz meine Highlights zusammen von ihren Outfits und von Dingen, die sie mit sich rumgetragen
hat.
Also sie hat wohl eine Art Peitsche aus Vorhang, Kordeln und Metallfedern entwickelt, mit der sie bei Spaziergängen durch New York laute Geräusche erzeugte und dann mit ihrer Peitsche die ganze Zeit rumhieb. Dabei führte sie 5 adoptierte Straßenhunde an einer goldenen Leine spazieren. Outfit-technisch meine Highlights, Löffel als Ohrringe, Konservendosen als BH. Sie hat statt Rouge auf den Wangen sich da einfach Briefmarken aufgeklebt, Papageienfedern und Stachelschweinstachel als falsche Wimpern benutzt. Sie hatte sich ein Kleid gebaut mit einem batteriebetriebenen Autobremslicht hinten dran. Auch richtig geil. Und sie hat sich wohl auch den Kopf komplett rasiert, sich die Kopfhaut rot gefärbt, dann gelbes Gesichtspuder und schwarzen Lippenstift benutzt. Also sie hat sich wirklich selber als Gesamtkunstwerk inszeniert, sich und ihren Körper. Und war da auch total kreativ dabei, was für Dinge sie benutzt hat. Sie war wohl auch eine krasse Kleptomanin und hatte dann irgendwie so 20 Armreifen aus Gardinenringen, mit denen man so eine Gardine befestigt, die sie sich dann im Kaufhaus vorher kurz geklaut hatte und wurde deswegen auch öfter verhaftet. Und das ist halt auch der Punkt, wo ich mich sehr mit ihr verbunden fühle, okay, weil auch ich als Kind und Jugendliche nicht sonderlich viel Geld hatte, aber das war die Zeit, in der zum Beispiel so Juicy Couture Jogginganzüge total angesagt waren, die damals schon wirklich teuer waren. Und dafür hatte ich halt kein Geld, deswegen habe ich mir meine Hosen zum Beispiel immer selber bemalt und zerschnitten. Und ich hatte zu Schulzeiten so eine Hose, da habe ich hinten selber British draufgeschrieben, wegen meinem Namen, Brit, British. Und dann habe ich da so eine kleine Krone auch drüber gemalt. Das war so auf dem Arsch. Und dann bin ich ja in die Schule gegangen. Und das wurde auch noch im Abi-Buch kommentiert, diese Hose. Meine selbst, also es war, stand noch, was wäre Brit ohne ihre selbst gebastelte Kleidung. Also ich habe jetzt nicht so viel Alltagsgegenstände benutzt, aber ich habe viel irgendwie alte Kleidung von meinen Eltern zerschnibbelt und meine Sachen irgendwie neu gestaltet.
Sehr cool.
Ja, ich glaube, es sah richtig Panne aus. Ich war leider auch auf so einer Bonzenschule.
Aber Elsa also von Freitag-Loringhofen sah auch Panne aus, glaube ich. Aber ich finde es halt besonders cool, dass sie das eben nicht im Rahmen von so Kunst-Performances gemacht hat oder im Sinne von Auftritten oder so, sondern dass sie halt immer so rumgelaufen ist.
Es war einfach sie als, also es war einfach sie.
So. Ja, genau. Und das finde ich halt cool, weil das dann sozusagen, das ist ja eigentlich die absolute Steigerung von Performance Art, wenn du das in deinen Alltag und in dein Leben überträgst. Sie hat ja auch Gedichte geschrieben, sie hat diese auch veröffentlicht im Magazin The Little Review. Also sie, es hat angefangen, dass sie ein bisschen bekannter wurde, dass man auch wusste so, ach, da kommt wieder die mit dem Gipsdildo.
Ja, genau, das war nämlich auch noch ein Punkt. Also, dass sie wohl dieses The Little Review, diese Zeitung, wurde von mehreren lesbischen Autorinnen betrieben und sie war wohl gerade so von der, so ein Vorbild für die lesbische intellektuellen Szene, obwohl sie selber heterosexuell war, aber sie hat halt überhaupt nicht so mit ihren Sexgeschichten hinterm Berg gehalten. Also wir haben ja schon gehört, dass sie gerne mit vielen Männern was hatte und das hat sie halt auch so öffentlich erzählt und sie hat auch erzählt, dass sie sich mit ihrer Tante, bei der sie in Berlin damals gewohnt hat, zerstritten hat, als sie von dieser Varieté-Show, in der sie als Nacktmodel arbeitete, nach Hause geschickt wurde, weil sie Syphilis hatte. Und ihre Tante, die sie selber so als frigide, alte, ledige Frau beschrieben hat, kam wohl nicht damit klar, dass sie so sexuelle Eskapaden hatte und hat sie dann halt rausgeschmissen. Und dieses offen mit Sexualität umgehen und sich als, was als Mann ja auch nicht unüblich war, auch nicht in der Zeit, aber als Frau sich eben gar nicht gehörte und komplett gegen die Frauenrolle der Zeit eigentlich zu sein, das war total ihr Ding. Und sie hatte halt dann eben auch keine Scheu davor, mit so einem Gipsdildo im Central, irgendwie alten Frauen, die ihr böse Blicke zuwarfen, im Central Park zuzuwedeln. Also auch in dieser Hinsicht war sie wirklich komplett offen und exzentrisch.
Es gibt auch ein Gedichtband von Elsa von Freitag-Loringhofen, herausgegeben übrigens von Irene Gammel. Und der nennt sich Mein Mund ist lüstern. Und ich könnte auch noch ein kleines Gedicht daraus vortragen, wenn
ja,
du
bitte
möchtest.
Das ist ja kein Lautgedicht, sondern mit Worten. Ne?
Genau,
dann gib
genau
uns doch nochmal eine Verköstigung ihrer anderen Gedichte.
Jawohl, so sprach er, das ist richtig. Der Koitus ist äußerst wichtig. Gestatten Sie, Herr Zappelmann, das kühle Wort, wenn man ihn kann. Der Koitus braucht wie die Dichtung Rhythmus, tief innerlichste Richtung. Kälte, Feuer, Fantasie, er ist geschlechtliches Genie. Ein Körper, Blut, Gesang unbändig, sonst ist er unanständig. Wie? Panik im runden Auge spricht er. Gnädige, ich bin kein Dichter. Ich find's voll cool. Ja, also sowas in der Art. Also es sind nicht nur so Lautgedichte quasi, die sie schreibt, sondern sie schreibt eben auch sehr lustige, lüsterne, kleine Verse. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das schon für die damalige Zeit sehr unanständig war, über den Koitus, also quasi den Orgasmus zu schreiben. Und lustigerweise unter diesem Gedicht steht, also handschriftlich vermerkt, eine Notiz, die sie geschrieben hat. Und zwar sagt sie, für Koitus kann auch Liebesrausch genommen werden. Nicht gern, schwächt ab und warum auch? Also ich finde das eigentlich ganz cool, dass sie sich so überlegt hat, ja okay, man könnte auch sagen, der Liebesrausch ist äußerst wichtig, aber warum sollte man das machen? Also wir wissen doch alle, worum es geht, so in der Art. Sehr, ja, sehr kesse junge Lady.
Ich finde es vor allem auch so cool, weil in der Zeit ja weibliche Sexualität in der Öffentlichkeit eigentlich nur durch einen männlichen Blick passierte. Mhm. Und das zeigt schon einer ihrer ersten Jobs eben als Akt, oder sie hat ja immer wieder als Aktmodel auch gearbeitet. Aber es heißt dann halt auch immer, dass sie dann total verrückte Posen gemacht hat und sich da so eingebracht hat. Also sie hatte gar kein Problem mit ihrem Körper und sie hat halt ihren Körper selber, auch ihren nackten Körper inszeniert oder hat eben auch so sexuelle Themen selber inszeniert und betrachtet die halt durch einen weiblichen Blick und schafft damit die Möglichkeit, weibliche Sexualität eben nicht nur als Desire, wie sagt man das? So als Lust des, also
nicht nur als Fantasie.
Als Fantasie der Männer darzustellen, sondern eben auch als weibliches Begehren.
Ja.
Und das
finde
ich sehr cool und auch sehr, ich weiß nicht, ob es unbedingt fortgeschritten für die Zeit ist, weil die 20er in der Hinsicht schon eigentlich sehr offen waren, aber es ist schon so ein früh feministischer Ansatz.
Man muss auch noch dazu sagen, vielleicht, damit das jetzt nicht falsch rüberkommt, sie lebt schon in dieser Zeit, würde ich sagen, eher in Armut. Also sie ist nicht besonders erfolgreich mit ihren Arbeiten. Sie wird anerkannt, aber eher belächelt. Und sie verdient kein Geld mit ihren Arbeiten. Das ist ja auch sehr schwierig, solche Konzeptkunst und solche Performances zu verkaufen. Mhm. Sie verdient natürlich ein bisschen mit diesen Veröffentlichungen in der Zeitschrift, aber sie ist zwar Teil dieser Avantgarde-Bewegung, aber sie ist arm letztendlich.
Und sie hatte mit zwei Künstlern, die sie eben in diesen Salons kennengelernt hat, auch einen Film oder einen Kurzfilm sozusagen aufgenommen. Und zwar mit Man Ray und Marcel Duchamp. Der heißt Elsa, Baroness von Freitag-Loringhofen, ihr Intimhaar rasierend. Ihr Schamhaar rasierend. Davon ist nur ein Standbild erhalten. Aber es war halt wirklich einfach eine Aufnahme, wie sie nackt sich rasiert.
Ja.
Und auch dadurch, dass sie eben so selbstbewusst mit ihrem Körper umging und sich selber da inszenierte, hat sie sich selber da halt und ihrem Körper in den Fokus gerückt. Und es war eben nicht nur das Werk des Mannes, sondern sie selber war auch ihre Performance quasi in diesem Film, mhm, die das Kunstwerk dann ausmacht.
Wollen wir, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, mhm, Duchamp und Elsa, wollen wir vielleicht zu unserem heutigen Deep Talk kommen?
Auf jeden Fall. Los geht's.
Obnoxious.
Obnoxious.
Oppressive.
Oppressive.
Vicious.
Vicious.
Ruthless.
Ruthless.
Cold-blooded.
Cold-blooded.
Heartless.
Heartless.
Deep Talk.
Heute haben wir ein Novum, und zwar ist der Credit Clown nicht ganz bewiesen. Es gibt zwei Lager.
Ja.
Und wir werden das gleich in verteilten Rollen diskutieren.
Ich glaube, ja, das passt sehr gut, weil wir auch in der Vorbereitung, glaube ich, auch nochmal gemerkt haben, wie verzweigt das eigentlich ist und was es so für unterschiedliche Seiten davon gibt. Und wir wollten euch natürlich jetzt nicht einfach nur eine Seite zeigen und sagen, ja, so war das und das war ein Credit Clown und damit basta, sondern es ist ja oft so, es gibt dann mehrere wissenschaftliche Lager und die versuchen sich gegenseitig mit Argumenten auszuhebeln. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir quasi ein Pro und Contra. Eine Seite ist so, eine Seite ist so. Und ihr könnt am Ende dann selbst entscheiden, welcher Meinung ihr seid.
Denn abschließend geklärt ist es bis heute nicht. Aber worum geht es überhaupt? Der eben schon mehrfach erwähnte Marcel Duchamp, genauso wie der Mäzen Ahrensberg mit seinen Salons in New York, die beiden sind Gründungsmitglieder der unabhängigen Gesellschaft von Künstlern in New York. Das ist eine Gruppe von KünstlerInnen, die eine Ausstellung machen wollen und sich auf die Fahne geschrieben haben, dass da jede Person teilnehmen kann, die den Teilnahmebeitrag zeigt oder jedes Kunstwerk. Also es gab keine Teilnahmebeschränkung. Es sollte die Möglichkeit sein, dass alle Formen von Kunst gezeigt werden können. Es sollte total grenzenlos sein und auch dadurch total neue Ansätze und sowas zeigen.
Genau, das Motto war No Jury, No Prizes. Also sehr niedrigschwellig und man könnte quasi alles da einreichen und das wird dann gezeigt.
Dennoch, die Mitglieder oder dieser Verein schaut sich die Werke vorher an. Und dort eingereicht wurde ein Pissoir, also einfach wie man es vom Männerklo kennt, mit einer Signatur, R.Matt, Mutt auf Deutsch. Und da wird heiß diskutiert. Nehmen wir das auf in die Ausstellung oder nicht? Eigentlich sagen uns, unser Regelwert sagt, hier kann alles ausgestellt werden. Also alles, was jegliche Kunst kann ausgestellt werden.
Aber das geht zu weit.
Duchamp und Arensberg sind beide dafür, dass es ausgestellt wird. Aber am Ende setzt sich das Gegenlager durch, das sagt, das stellen wir hier nicht aus, das ist keine Kunst. Oder das, die einfach sagen, nee, das ist es nicht.
Das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen. Also ich denke, wenn ihr vielleicht mal ein modernes Kunstmuseum besucht habt, dann kommt euch das gar nicht so merkwürdig vor, weil da habt ihr wahrscheinlich eine Menge Gegenstände gesehen, wo ihr gedacht habt, na, wie ist das Kunst?
Das könnte ich ja auch. Die Fettegge, hier ein Stück Butter in der Ecke schmieren, das könnte ich auch.
Aber zu der damaligen Zeit ist das halt ein absolutes Novum. Das hat es noch nie gegeben, dass jemand, also dass ein Alltagsobjekt und dann auch noch eine Toilette zum Kunstwerk erklärt wurde. Das ist wirklich ein handfester Skandal.
Und tatsächlich treten sowohl Duchamp als auch Arensberg aus diesem Verein aus danach. So, und jetzt der Clou. Mhm. Es gibt zwei Lager. Ein Lager sagt, dass dieses Pissoir Fountain, also Springbrunnen genannt, ist der Titel des Werks, wurde von Marcel Duchamp eingereicht unter einem Synonym, R.Matt, damit eben die Kollegen nicht wissen, dass es von ihm ist, damit das objektiv diskutiert wird. Und deswegen war er so böse, dass er ausgetreten ist. Denn von Duchamp gibt es ja spätere Kunstwerke, die aus Alltagsgegenständen bestehen, also es passt in sein Oeuvre. Und dann gibt es andere Lager, die sagen, das wurde von Elsa von Freytag-Loringhofen eingereicht, die schon zu der Zeit auch aus anderen Alltagsgegenständen Skulpturen gemacht hat, zum Beispiel aus so einem Siphon von einem Klo, das hat sie dann Gott genannt, die das aber nie öffentlich gemacht hat. Und Marcel Duchamp hat eben behauptet, das wäre sein Kunstwerk gewesen.
Also das ist so der klassische kunsthistorische Kanon eigentlich, dass dieses Werk von Marcel Duchamp stammt. Ich würde sagen, das ist sozusagen die Mehrheit ist dieser Meinung. Das wird auch so gelehrt, also zumindest habe ich das so im Kunstgeschichtsstudium erzählt bekommen. Ich habe nie was von Elsa von Freytag von Loringhofen.
Ich war nur Duchamp genannt.
Genau. Und das ist also diese Art des Kunstwerkes, das nennt sich Ready-Made. Und das ist die Idee, dass man ein Alltagsobjekt leicht verändert und dann zum Kunstwerk erklärt. Und das ist etwas, was Marcel Duchamp dann in der Folge sehr viel auch gemacht hat. Also es gibt zum Beispiel so ein Rad oder so ein Flaschenständer. Mhm. Und also es gibt viele Kunstwerke, die genauso ähnlich funktionieren. Und das passt natürlich so in der allgemeinen wissenschaftlichen Meinung ganz gut dazu, dass es halt, dass er die moderne Kunst komplett gedreht hat, dass das wirklich ein Umbruch in der modernen Kunst war, dass plötzlich eben also ein Alltagsobjekt Kunst sein kann.
Und es ist ja ein Stück weit auch etwas, was damals noch nicht unbedingt gab, Konzeptkunst. Denn die Objekte haben ja auch immer einen Namen vom Künstler gegeben oder von der Künstlerin, wie zum Beispiel das Beispiel von Elsa von Freytag-Loringhofen, wo sie diesen Siphon, Klosiphon nimmt, das Gott nennt, was ja eine starke Diskrepanz ist. Also wir haben einmal etwas, was zum Klo gehört und dann so die höchste Gottheit ist oder ne, die höchste spirituelle Instanz. Oder bei dem Pissoir ist es eben auch wieder das Klo-Thema, aber das heißt dann Springbrunnen. Also die Bedeutung wird dadurch auch umgekehrt. Das heißt, große Teile des Kunstwerkes sind das Konzept, was dahinter steckt und nicht mehr das Werk an sich. Und das ist auch ein großer Punkt bei der modernen Kunst, dass eben der Künstler erstmal stärker vielleicht auch in den Fokus rückt und aber auch Freiräume da sind für die Interpretation durch den Betrachter oder die Betrachterin. Vorher war es immer so, zum Beispiel im Mittelalter, das kennt ihr alle, wenn ihr euch ein Altarbild anguckt, wo der gekreuzigte Jesus Christus zu sehen ist, da gab es einen ganz klaren Katalog an Dingen, die dargestellt sind und die auch jeder verstanden hat, was das bedeuten soll. Genauso wie jeder Heilige ein Attribut hatte und man wusste, wenn da jemand im Schafspelz steht, dann ist das Johannes der Täufer. Also da gab's, das war für jeden klar verständlich, wenn man diese Codes kannte, die dahinter stecken. Und das wird jetzt eben umgewandelt, denn jetzt kann jeder selber hineininterpretieren, was er oder sie fühlt oder wie er das aufgreift.
Zumal, wenn es eben keinen klaren Urheber gibt, das ist ja auch nochmal das Interessante, der dir dann sagt, so und so hast du das zu verstehen und ich wollte das und das damit ausdrücken. In diesem Falle, also im Falle dieser Toilette, gibt es ja niemanden, den du quasi zur Verantwortung ziehen kannst. Und das macht das Werk ja auch so spannend und so vielleicht mysteriös, weil man eben nicht sagen kann, ah ja, das ist der und der Künstler gewesen. Den frage ich jetzt einfach mal, was der damit gemeint hat und ob der das wirklich so provokant und was das für eine Toilette ist und so. Und das ist eben auch, das trägt natürlich nochmal zu dieser Aura des Kunstwerkes bei, dass darum gerätselt wird, ja, von wem stammt's denn nun und was ist damit überhaupt gemeint? Ich glaube, das hat auch nochmal zu dieser Popularität nochmal viel stärker beigetragen und gleichzeitig diese Society of Independent Artists, die sich sowieso schon als sehr progressiv dargestellt haben, die wurde dadurch total zersprengt und das...
Weil sie doch nicht so progressiv waren dann, wie sie sich dargestellt haben, weil sie das nicht annehmen konnten als Kunst.
Dass es so ein richtiger Eklat war. Und das finde ich eigentlich so das Spannendste an dem Werk, was das eigentlich alles mit der sowieso sehr offenen New Yorker Kunstszene dann gemacht hat, wie die kleingeistig die dann vielleicht doch gewesen sind. Und aber
da gibt es so einen kleinen Vorlauf, den ich gerne noch, oder eine Parallele, die ich gerne noch kurz einfügen würde, weil ich das sehr amüsant fand. Und zwar diese Society of Independent Artists in New York hat sich nach dem Vorbild einer Pariser Gesellschaft für unabhängige Künstler gegründet. In Paris gab es ab dem 17. Jahrhundert unter Ludwig dem 14. den Pariser Salon, wo regelmäßig Kunstausstellungen stattfanden und quasi der König oder ne, es wurde quasi politisch entschieden, wer da ausstellen kann. Das war eine riesige Plattform für unbekannte Künstler und das gab es ewig lange. Also im Pariser Salon 1855 waren fast 1 Million BesucherInnen. Das ist so viel Einwohner hatte Paris zu der Zeit. Es war ein richtig heftiges Happening und es war... Also da war aber quasi staatlich kontrolliert, wer kann Kunst zeigen und wer nicht, wer wird da aufgenommen. Es gab eine richtig strenge Jury und man musste auch Mitglied in der Königlichen Akademie der Künstler und Bildhauer sein. Und dann hat sich eben diese Gegenbewegung gegründet, die gesagt hat, weil immer mehr Leute da abgelehnt wurden, okay, wir machen jetzt unsere eigene Gesellschaft und gründen eben diese Gesellschaft für unabhängige KünstlerInnen oder unabhängige Künstler und wir zeigen alles. Bei uns gibt es keine Jury, bei uns kann jeder zeigen. Und da gab es nämlich auch ein Eklat 1910, da wurde nämlich im Salon ein Gemälde von einem unbekannten Künstler, einem Italiener, Joachim Raphael Brunali ausgestellt. Das zeigte einen Sonnenuntergang über der Adria, eine schöne Landschaftsmalerei, wo aber ganz wirre Linien drüber gezogen waren. So ganz abstrakt einfach irgendwelche gruseligen Linien. Und das wurde damals an einen Sammler für 400 Francs, das sind heute 180.000 Euro, verkauft von einem unbekannten Künstler. Und im Nachhinein stellte sich raus, dass es diesen Künstler, dass es den gar nicht gibt, sondern es war ein Journalist irgendwie mit Freunden, der das gemalt hat. Und diese schwarzen, gruseligen Linien auf dem Bild waren von einem Esel, dessen Schwanz sie in Farbe getaucht haben, gemacht, der einfach seinen Schwanz über die Leinwand gewedelt hat. Und da kam eben auch diese Diskussion, da hat jetzt ein Sammler so viel Geld dafür ausgegeben. Ist das überhaupt Kunst? Kann ein Esel Kunst machen? Was ist die Kunst daran? Ist es das Konzept? Und dann eine Folgeausstellung in Russland, die haben das dann auch Eselschwanz genannt. Also dieses Thema Eselschwanz war in der modernen Kunst dann auch total das Ding. Und da kam vielleicht auch die Inspiration her, eben dieses Pissoir dann in New York auszustellen, um das noch weiterzuführen. Dieses Thema, es geht ja gar nicht unbedingt darum, Leute zu verarschen in dem Sinne, sondern einfach den Kunstbegriff in Frage zu stellen.
Ja, und eben dann doch diese sehr eingeschränkten Perspektiven der Leute, die das halt beurteilen. Also es geht ja eigentlich auch darum, wer beurteilt Kunst, wer lässt Kunst zu und wer gibt Kunst Raum und das vorzuführen und zu sagen, ihr seid so krass begrenzt in euren Sichtweisen, das möchten wir euch zeigen. Und das ist halt eigentlich, man führt damit ja etwas vor und auch wie andere KünstlerInnen dann reagieren und sagen, was? Nein, oh Gott und so. Also man zeigt damit, wie narrow-minded eigentlich dann doch so diese Gesellschaft ist, auch wenn die Künstlerszene immer als so besonders offen gilt. Mhm. Und das spielt aber, also die Geschichte, die du erzählt hast, finde ich, zeigt auch manchmal total gut, dass es nie so ist, dass eine Person irgendwas erfunden hat oder irgendwie die erste Person war, die das gemacht hat oder so. Es gibt eigentlich immer Beispiele davon, dass man sagen kann, ja, okay, aber die Person hat das ja auch schon viel früher gemacht oder so. Keine Idee ist originell in dem Sinne, dass es führt ja immer etwas zu einer Idee, ob du jetzt auf der Straße jemanden siehst mit einem Ring als Armband, der irgendwie, also das ist irgendwie, leben wir ja alle in einer Gesellschaft, die uns irgendwie inspiriert und deswegen finde ich es auch so albern, diese Diskussion darüber, wer war jetzt die erste Person, die abstrakt gemalt hat, die ein Ready-Made erstellt hat, das kann man nicht festmachen, egal wie sehr man sich bemüht, es wird vielleicht sogar schon Jahrhunderte vorher Leute gegeben haben, die einen ähnlichen Gedanken hatten.
Aber irgendwie hat der Mensch ein Bedürfnis dazu, ne? Ja. Und das ist halt immer das Erste zu vermitteln, den Urheber und ja, wir haben es beide im Studium so gelernt, also das Fountain war so eins der zentralen Objekte, was man besprochen. Das war so der Ausgangspunkt der Moderne, der im Studium quasi besprochen wurde immer. Und da war es halt einfach Duchamp. Also dieses Aber das ist ja etwas, was im Nachhinein passiert, was die Rezeption, also wenn dann anfangen KunsthistorikerInnen darüber zu schreiben oder Zeitungsartikel oder so, dann ist halt die Frage, welche Geschichte setzt sich am meisten durch? Und das ist die Person, die dann erinnert wird, die das erfunden hat. Und damit kommen wir jetzt nämlich zu unserer Debatte, weil die Frage, wer hat jetzt dieses Pissoir-Kunstwerk, die Faunen, geschaffen? Marcel Duchamp oder Elsa von Freytag-Loringhofen? Das ist im Endeffekt eine Frage der Geschichtenerzählung oder Mythenbildung, die im Nachhinein stattfand. Und wir gehen jetzt mal in unsere Diskussion. Also Julia, du bist Team?
Ich bin Team Marcel Duchamp.
Genau, und ich bin Team Elsa von Freytag-Loringhofen im Sinne von als Autorin, nicht wo wir jetzt die Wahrheit sehen. Okay, wir steigen ein mit der ersten Runde. Also als erstes schauen wir uns jetzt mal das Objekt an, das Kunstwerk, die Fountain, das Pissoir, und diskutieren, was am Objekt dafür spricht, dass entweder Marcel Duchamp oder Elsa von Loringhofen-Freytag das geschaffen hat.
3, 2, 1, fight!
Lausche andächtig. Es gibt in der Forschung zwei Argumente, die dafür sprechen, dass das Urinal oder die Fountain von Elsa von Freytag-Loringhofen sein könnte. Das erste ist die Signatur, die wir auf dem Objekt finden. R. Mutt. Das wurde abgeglichen mit ihrer Handschrift und auch mit Marcel Duchamps Handschrift. Und da findet man schon starke Ähnlichkeiten zur Handschrift von Elsa von Loringhofen-Freytag. Also wenn man sich die ganz genau anschaut, sieht man, dass das U zum Beispiel total gleich ist, weil sie den vorderen Bogen immer niedriger angesetzt hat, etc. pp. Da kann man jetzt sagen, okay, vielleicht hat auch eine andere Person die Schrift verstellt und das ist jetzt ein Zufall. Aber das ist das eine, dieses eine Argument. Die Unterschrift sieht ihrer sehr ähnlich. Und das andere ist, dass R. Mutt, also R. Mutt, auch als das deutsche Wort Armut abgekürzt verstanden werden kann. Oder auch Urmutter. Und hallo, lausche meiner Argumentation.
Merkst du selbst, ne? Urmutter, okay.
Weil am 6. April 1917 sind die USA in den Zweiten Weltkrieg eingetreten und haben Deutschland den Krieg erklärt. Und Elsa von Freytag-Loringhofen soll halt so erbost darüber oder so wütend darüber gewesen sein, dass jetzt das Land, in dem sie lebt, ihrem Mutterland sozusagen den Krieg erklärt, dass sie das als Armutszeugnis sozusagen hingenommen hat oder als Armutszeugnis verstanden hat und eben dieses Werk geschaffen hat. Und weil wohl sie vorher, ich weiß nicht, mit dieser Society schon Kontakt hatte, die aber irgendwie sie so nicht richtig ernst genommen haben, hat sie dann ihre Wut quasi auf diese Society of Independent Artists gerichtet.
Okay.
Und sie würden halt auch ihr eigenes Armutszeugnis ablegen, je nachdem, wie sie damit umgehen. Wenn die Society das annimmt als Werk, dann werden sie eben nicht in der Lage, einen Alltagsgegenstand von Kunst zu unterscheiden. Wenn sie es nicht annehmen, dann würden sie ihren eigenen Regeln widersprechen. Also so oder so schaffen sie da eine Krux und das wäre ein Armutszeugnis.
Ich finde, das spricht aber nicht unbedingt gegen Marcel Duchamp. Er war ja selbst Teil der Society und da hat es schon auch kräftig rumort vorher. Also da gab es schon Widerstände auch innerhalb dieser Society und ich könnte mir vorstellen, dass er selbst, weil er auch mit dabei war, quasi gedacht hat, so und jetzt führen wir das mal ordentlich vor. Also es wäre schon auch ein typischer Duchamp-Move gewesen, selbst obwohl er Teil davon ist, zu sagen, ich zeige jetzt mal, wie es eigentlich wirklich hier drin aussieht und wie verkopft und traditionell ihr eigentlich seid. Und gerade deswegen, weil er eben mittendrin war, zeigen konnte oder sich rausnehmen konnte, das einzureichen. Und das würde ja auch dafür sprechen, dass er es anonym eingereicht hat, weil er eben natürlich nicht wollte, dass Marcel Duchamp draufsteht, weil er ja Teil der Society war. Er musste sich also ein Pseudonym ausdenken, wo nicht direkt klar wird, hey, Moment, das hat ja hier Duchamp eingereicht. Das würde als allererstes dafür sprechen. Dann die Schrift, du hast das schon gesagt. A. Mutt, das sind, wenn ihr das jetzt nicht gerade vor euch habt, Großbuchstaben. Da finde ich sowieso schon immer super schwierig, weil es sind einfach Großbuchstaben so. Also wenn wir jetzt beide das gleiche Wort in Großbuchstaben schreiben würden, dann würde sich das einfach generell schon ähnlich ähneln. Wie unterschiedlich kannst du ein T schreiben?
Ich glaube, das würde sehr unterschiedlich aussehen. Ich habe zum Beispiel eine krasse Sauklau und du hast bestimmt voll die schöne Schrift. Du wirkst auf mich wie ein Mensch, der eine schöne Schrift hat.
Okay.
Das ist ein Kompliment.
Du musst mir hier nicht Honig in den Bart schmieren. Und gleichzeitig verwischt aber auch die Schrift so ein bisschen. Also das verläuft so ein bisschen auf diesem Urinal, weil das nicht so gut gehalten hat, weil es ja so ein spezielles, Keramik beschichtetes Material ist. Verläuft die Schrift ein bisschen. Das heißt, es ist sowieso auch ein bisschen verfälscht. Bei dem U tropft so ein bisschen runter und so. Also man kann da eigentlich keine gute Handschriftenanalyse machen. Das ist ein bisschen schief, weil das halt der Winkel so schlecht ist, mit dem das signiert wurde. das ist alles nicht ideal für eine Handschriftenanalyse. Ja, Moment. Ich bin dran. So, dann zum Thema Armut oder Urmutter, weil sie ja Deutsch gesprochen hat. Marcel Duchamp konnte auch Deutsch.
Hey, der konnte auch Deutsch, okay.
Also wenn das jetzt, was ich aber für sehr unwahrscheinlich halte, ehrlich gesagt, also diese Armut, das ergibt in meinem Kopf nicht so viel Sinn, aber theoretisch hätte er sich das auch ausdenken können. Er war auch Schachspieler. Manche Leute sagen, ja, das kommt jetzt irgendwie von Schachmatt und deswegen matt. Also er kannte auch den Begriff Schachmatt.
Sagt man auf irgendwas? Achso.
Nee, aber er konnte halt auch Deutsch. Ja, okay. Und zeitlebens hat er dann dieses Pseudonym so erklärt, es gab einen bekannten Comic wohl, der hieß Matt and Jeff, dass es dadurch inspiriert wurde. Und es gibt auch einen bekannten Urinalhersteller namens J.L. Mott. Also ein bisschen ähnlich. Und das waren so seine gängigen Erklärungen für dieses Pseudonym, was er sich da ausgedacht hat.
Okay, finde ich in Teilen plausibel, in Teilen auch nicht. Aber wir können ja mal zu unserer zweiten Diskussionsrunde kommen.
Nummer zwei.
Da klarer. Denn da sprechen wir über die Person. Also was spricht an der Person für die Autorenschaft?
3, 2, 1, fight!
Also an der Person Elsa von Loringhofen-Freitag. Freitag Loringhofen.
Das hast du schon ein paar Mal jetzt gesagt.
Ja, ne? Ich habe richtig viel studiert.
Sag doch einfach die Baroness.
Die Baroness, ja. Ich habe wirklich oft das geübt, aber irgendwie habe ich es mir immer falsch rumgemerkt. Sorry, Elsa. Also die Baroness. Es gibt drei große Argumente. Das eine ist, es ist bekannt, dass die Baroness schon vorher Skulpturen aus Sanibertea-Bauteilen schuf. Also das Thema war jetzt kein komplett neues für sie. Dann lebte sie in Philadelphia zum Zeitpunkt der Einreichung und der Hersteller genau dieses Pissoirs kam aus Philadelphia. Das heißt, irgendwo muss das ja hergekommen sein, irgendwo muss das gekauft worden sein. Sie hatte auf jeden Fall sehr nah die Möglichkeit, bei diesem Mod das Pissoir zu kaufen. Und das dritte Argument ist jetzt nicht unbedingt ein Argument für die Baroness, aber gegen Duchamp, dass der nämlich erst ab 1950 begann, sich öffentlich als Urheber der Faunen zu bezeichnen, lange nachdem Elsa gestorben war. Und auch, es gibt ja dieses Originalfoto von 1917 von dem Objekt, als auch dieser Fotograf Alfred Stieglitz 1946 gestorben war. Das heißt, es gab keine direkten Zeugen mehr, die das hätten widerlegen können.
Okay, war es das?
Ja.
Ja. Also zuerst die allererste Frage. Wer kauft ein Pissoir beim Hersteller? Also normalerweise kaufst du ja ein Pissoir in einem Sanitärfachgeschäft und gehst nicht zum Hersteller und kaufst es da. Also,
aber das Geschäft, was Duchamp selber später angibt, wo er es gekauft hätte, hat das Urinal zu der Zeit nicht geführt.
Okay.
Sagen meine Quellen.
Aber ist es denn überhaupt ein neues Pissoir auch gewesen?
Das weiß ich nicht, ob es benutzt
war oder unbenutzt. Weiß ich nämlich auch nicht. Okay, dann die Nennung als Urheber. Letztendlich ist das ja die ganze Idee hinter diesem Werk, dass nicht eindeutig ist, wer der Urheber ist. Und es macht schon Sinn, dass sich Duchamp erst viel später dazu bekannt hat, wirklich dieser Urheber zu sein. Die ganze Idee ist, ein Werk anonym einzureichen. Und es wäre ja komplett idiotisch, wenn Duchamp direkt gesagt hätte, ja, das war übrigens ich, Leute. Sondern der ganze Sinn dieses konzeptuellen Werkes ist, dass es eben nicht klar ist und diese ganze Geschichtenerzählerei dahinter. Also deswegen finde ich das schon plausibel, dass man damit nicht direkt an die Öffentlichkeit tritt und sich als Künstler inszeniert. Außerdem wurde bereits in den 30er Jahren in einem vom MoMA herausgegebenen Katalog Fantastic Art, Dada and Surrealism gesagt, dass Duchamp der Urheber von Fountain gewesen ist. Und es gab keinen großen Einspruch dagegen.
Und aber warum hat Duchamp denn nicht direkt, nachdem es abgelehnt wurde, das dann öffentlich gemacht? Wäre das nicht der viel krassere Clou, dann zu sagen, Leute, das war von mir? Und das, weil damit hinterfragt man dann ja auch nochmal, wen sieht man als Künstler? Hätte man es angenommen, wenn man gewusst hätte, dass es von Duchamp ist, der ja schon durchaus bekannt war zu der Zeit. Also das wäre ja für die Debatte um das ganze Konzept eigentlich voll schlau gewesen, das direkt klar zu machen danach, oder nicht?
Aber er ist ja ausgestiegen und somit war, also aus der Society, und somit war ja seine Meinung eigentlich klar. Also es hat ja niemand gedacht, ja, der findet das auch total eklig oder so oder doof, sondern...
Ja, okay, ihm hätte natürlich auch angedichtet werden können, er war jetzt beleidigt, weil es eigentlich sein Werk war und das nicht genommen wurde. Ne?
Ja.
Aber ich argumentiere hier nicht für ihn.
Oder er wollte von vornherein, dass sich die Society auflöst und das war alles Kalkül. Und das hätte man ihm dann ja auch vorwerfen können, zu sagen, das war alles so ein total fingierter Akt irgendwie. Wollen wir vielleicht noch zum letzten Punkt kommen?
Genau.
Also von wem sozusagen dieses Werk kam oder wo es eingereicht wurde.
3, 2, 1, fight!
Genau, also zur Rezeption quasi. Das Hauptargument der Forschungsseite, die die Baroness als Urheberin sieht, des Readymades, ist ein Brief, den Duchamp selber 2 Tage nach der Ablehnung des Kunstwerkes an seine Schwester schrieb. In dem heißt es, ich habe jetzt mal auf Englisch hier, "One of my female friends under a masculine pseudonym, Richard Mutt, sent in a porcelain urinal as a sculpture." Also eine meiner Freundinnen hat unter einem männlichen Pseudonym, Richard Mutt, ein Porzellanurinal als Skulptur eingesendet. Und die Biografin von Elsa von Freitag Loringhofen hat 1983 diesen Brief in einem Archiv entdeckt und hat da eben die Connection zu Elsa von Freitag Loringhofen aufgemacht. Mhm. Also, genau, sagt quasi, hier ist ein direktes Zitat von ihm.
Interessanterweise, du hast ja vorhin das Foto auch schon genannt, was gemacht wurde von Fountain, bevor das Werk dann letztendlich verschwunden ist. Also vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen im Museum, aber es gibt eben zahlreiche Kopien von dem Werk, die auch später dann angefertigt wurden unter Aufsicht von Duchamp. Also man kann es noch sehen, es gibt zahlreiche Fountains in unterschiedlichen Museen, aber dieses Original, was wirklich eingereicht wurde, das ist eben verschwunden. Und auf diesem Foto von Stieglitz ist unten rechts auch das Etikett deutlich lesbar, mit dem das Objekt eingereicht wurde, und darauf sind eben auch die Adresse dieser besagten Freundin vermerkt, nämlich die Autorin Louise Norton. Und von dieser Wohnung aus wurde zumindest das Urinal eingereicht. Nun muss man sagen, dieser Brief, von dem du gesprochen wurde, der wurde nicht auf Englisch verfasst, sondern auf Französisch, weil so haben Duchamp und seine Schwester Suzanne Duchamp, die übrigens auch eine ganz bekannte Dadaistin gewesen ist, miteinander kommuniziert. Und da schreibt er eben, wie gesagt, eine seiner Freundinnen habe das Pissoir eingereicht, wohlgemerkt, eingereicht, nämlich avait envoyé und nicht, sie hat es gemacht, avait fait, also envoyé, heißt ja nur, das wurde von dieser Person eingereicht. Das finde ich ist nicht eindeutig, dass gesagt wurde, er sagt nicht, die hat das gemacht und das war ihre Idee, sondern sie sagt, die Freundin hat das eingereicht. Und damit gemeint ist dann eben Louise Norton. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Marcel, obwohl er eine sehr innige, teilweise wirklich heiß diskutierte Beziehung zu seiner Schwester gehabt hat, dass er auch ihr gegenüber nicht auffliegen wollte zu dieser Zeit und eben sagt, naja, das wurde eingereicht von der und der. Aber es ist ganz eindeutig, dass Louise Norton nicht die Urheberin ist. Sie selbst hat das auch später gesagt. Also sie erklärt das gar nicht für sich, hat niemals gesagt, ja, ich habe mir das auch ausgedacht, sondern das wurde eben aus meiner Wohnung eingereicht. Und das gehört eben alles zu diesem Konzept und zu der Idee, dass es halt so ein bisschen im Unklaren bleibt und dass es von sich reden macht. Und deswegen finde ich diese Formulierung nicht aussagekräftig, wenn es darum geht, von wem das jetzt eigentlich gemacht wurde.
Es macht wirklich 0,0 Sinn, dass du jetzt auch hier bist. Warum?
So, Leute, was denkt ihr? Was ist eure Meinung? Nach allem, was ihr jetzt gehört habt, was könnt ihr euch besser vorstellen? Was klingt für euch plausibler? Wir können aber direkt sagen, es ist bis heute nicht abschließend geklärt, ob es jetzt wirklich Duchamp gewesen ist. Es gibt keine eindeutigen Beweise, die dafür sprechen. Es gibt auch keine eindeutigen Beweise, die dagegen sprechen. Das ist nur Mutmaßung. Und man muss auch sagen, auch das wissenschaftliche Lager ist ja, wie wir schon gesagt haben, geteilt.
Genau, also Irene Gammel, die Biografin, hat 2002 die Biografie der Baroness herausgebracht und eben erstmals dieses Argument oder diesen Brief von Duchamp an seine Schwester zitiert. Und das geöffnet die Option, also die Meinung, dass es von Elsa von Freitag Loringhofen ist, existiert seit den frühen Nullerjahren. Und diese Argumente wurden von Spalding und Thompson 2014 aufgenommen. Da haben sie einen großen Artikel darüber veröffentlicht, wurde das Fountain eigentlich. Es ist eigentlich ein Credit-Diebstahl von Marcel Duchamp. Und da finden sich bis heute, wird das immer wieder aufgegriffen und ist wirklich wie so ein kunstgeschichtlicher Mythos oder auch nicht. Das ist eben die Frage.
Aber ich finde das eben so ganz spannend, weil uns beiden mehrfach dieses Beispiel geschickt wurde. Also ihr schickt uns ja netterweise immer ganz freundlich so Ideen oder Sachen, über die ihr stolpert. Und wir haben mehrfach eben diesen Fall bekommen. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass die Baroness eben so eine super spannende, exzentrische Person ist, die man irgendwie, über die man gerne mehr lernen möchte. Und wir wollten das deswegen irgendwie gerne aufgreifen und eben auch zeigen, es gibt Fälle, in denen das nicht so ganz eindeutig ist. Und
wahrscheinlich auch nie geklärt werden kann, da alle Beteiligten nicht mehr leben. Kann aber empfehlen, googelt die Baroness mal, weil sich allein die Fotos von ihr anzugucken in ihren Outfits macht richtig Spaß.
Ja.
Deswegen kommen wir jetzt zurück zu ihr und erzählen noch kurz, wie es mit ihrem Leben weiterging nach dieser Ausstellung.
Genau, und es betrifft eigentlich so die 20er Jahre, in denen sie zurückzieht nach Europa, zuerst nach Berlin. Sie hat bis dahin schon mehrere Jahre unter wirklich sehr schlechten Verhältnissen in New York gelebt, also wirklich teilweise ohne stabile Unterkunft, in öffentlichen Parks übernachtet, also da ging es irgendwie nicht wirklich bergauf. Und sie reizt eben dieses kulturelle Zentrum Berlin der 20er Jahre dann doch wieder zurückzukommen. Aber die politische und die wirtschaftliche Lage in der Weimarer Republik sind ja bekannt und machen ihr das Leben wirklich schwer. Ein paar Jahre später schon zieht sie nach Paris in der Hoffnung, dass sie dort an die dortige Kunstszene ein bisschen anschließen kann. Und sie ist tatsächlich auch Teil des sogenannten Rive Gauche, also des linken Seine-Ufers. Wir haben das schon mal besprochen in der Folge, als wir über Eileen Gray gesprochen haben. Also das war so ein bisschen so die Künstlerszene, vor allem auch die US-amerikanische Künstlerszene in Paris zu der Zeit, die auf dem linken Seine-Ufer gelebt hat. Und da war sie Teil von, aber sie ist schon größtenteils isoliert. Sie ist eben nicht super integriert und bleibt eben auch bis ans Ende ihres Lebens wirklich verarmt und lebt wirklich unter sehr schwierigen Verhältnissen. Obwohl sie unter anderem, auch ganz interessant, von der Sammlerin und Mäzenin Peggy Guggenheim gefördert wird. Also sie hat schon Fans und Anhänger und Förderer, aber sie ist eben ja typischer Teil der Bohème irgendwie. Arm, aber sexy.
Auf jeden Fall. Und ihr Tod war ja wirklich auch eine sehr tragische Angelegenheit. Sie ist 1927 gestorben, und zwar im Endeffekt an einer Gasvergiftung. Also der Gasofen war über Nacht an in ihrer Wohnung. Und da sind sie und ihr Hund leider verstorben. Und ob das jetzt, also es wurde vermutet, ob das ein Suizid war, aber FreundInnen haben gesagt, sie hat ihren Hund so sehr geliebt, sie hätte ihn niemals irgendwie mit umgebracht oder ob sie...
Ja, sie hatte so einen Mitbewohner, und es wird wohl angenommen, dass der irgendwie da an dem Gashebel rumgefuchtelt hat und das eben wirklich ein tragischer Unfall war.
Vergessen hat, irgendwie das auszumachen im Suff oder so. Ist der auch gestorben? Nee, oder war der dann...
Der ist dann irgendwie gegangen oder so.
Ach cool. Party. Ja, okay. Genau, also ist leider... relativ jung, in ihren 50ern, dann in Paris gestorben. Das war unsere heutige Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn Julia heute ausnahmsweise mal keinen Mann gebasht hat.
Ein absolutes Novum. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht.
Schreibt uns auf jeden Fall bei Instagram oder bei Spotify zum Beispiel in die Kommentare, was ihr schätzt, wer wirklich Urheber oder Urheberin des ersten Readymades ist. Ihr könnt uns auch gerne weiterhin neue Vorschläge für Folgen schicken, für Themen, die ihr gerne mal behandelt, hören wollt. Und dann freuen wir uns, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau, bis zum nächsten Mal.